Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Jeske und ich begrüße Sie und euch zum Teil 3 des Podcasts über die Intermission. Ich bin zu Gast in Hannover, hier in der Zentrale der Intermission. Mein Gesprächspartner ist Theo Volland. Er gehört zum Leitungskreis hier.
Hallo.
Ja, danke. Ja, genau. Erneut ein herzliches Willkommen in beide Richtungen. Richtig. Theo, in unserem dritten Teil wollen wir sprechen über einen Teil eurer Arbeit. Ihr seid in Kenia aktiv. Kenia ist, wie ich nachgelesen habe, die drittgrößte Wirtschaftsmacht in Subsahara-Afrika. Man könnte also denken, ja, das ist ein Land, dem geht's gut. Was macht dort die Intermission? Warum seid ihr dort trotzdem aktiv?
Dem Land geht's theoretisch wirklich gut. Aber ein Großteil der Bevölkerung lebt immer noch unter der Armutsgrenze. Die Kontraste sind krass in Kenia. Also wir sind die letzten 10 Jahre Schritt für Schritt nach Afrika gekommen. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man in Kenia noch groß anfangen muss. Also wenn du das erste Mal in den Kibagare-Slum reinmarschierst, die Hütten siehst, stellt euch vor, da ist ein Bach auf der einen Seite, dann dieses Slumviertel mit 30.000 Menschen im Elend. Ist gar nicht so riesig, aber es gibt in Nairobi viel größere Slums. Aber dann kommt die Mauer und direkt hinter der Mauer ist dieses wunderhübsche Mittelklasseviertel. Selten auf der Welt irgendwo kommen die Kontraste so klar zusammen. Also in diesem Kibagare-Slum, da kamen wir rein, weil uns der Pastor Amos Okolo eingeladen hat. Und der hat da eine Arbeit aufgemacht. Die Jesus Christ in the Way is the Way Ministries, also Jesus Christus ist der Weg Mission. Das ist eine wunderschöne missionarische Arbeit in diesem Slumviertel. Und was wir da gesehen haben, auch an Armut, ist echt krass. Also ein Beispiel. Der hat seine Gemeinde mitten in diesem Slum, ist anerkannt da. Und neben seinem Gemeindehaus sehe ich Frauen in einem Art Bächchen die Wäsche waschen. Zwischen den Hütten läuft da so ein Rinnsal runter und die Frauen waschen da die Wäsche. Und ich sehe das, guckt mich der Pastor Okolo an. Und dann zeigt er da runter und sagt auf Englisch, dass das nicht einfach nur ein Bach ist, sondern das Abwasser, das von weiter oben aus einer Art Klärbecken kommt. Und dann siehst du die Frauen da drin ihre Wäsche waschen und dann erklärt er noch weiter, dass tatsächlich auch Menschen gibt, die in dieser Kloake ihr Trinkwasser holen. Also das, von solchen Verhältnissen reden wir. Und mittendrin, mitten in diesem echten Slumviertel, wo die Menschen am untersten Level sind, da mittendrin baut dieser Mann seine Gemeinde.
Kannst du noch mal ein bisschen was zu erzählen? Wie ist diese Arbeit entstanden? Wie sieht so eine Gemeinde da aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da ein klassisches Kirchengebäude reingebaut hat, ne?
Das sind ja alles ringsrum da Blechhütten. Wie ist das Ganze geworden? Das, was mich an Kenia, an unseren Projekten in Kenia am meisten begeistert, sind die Menschen. Der Pastor Amos selber ist Straßenkind gewesen. Und der Mann, der ist irgendwann in seinem Slumviertel, als er so 17, 18 Jahre alt war, ist er einem Evangelisten begegnet. Dieser Evangelist hat ihn von Jesus erzählt und er hatte in der Nacht Träume oder was auch immer, auf jeden Fall hat er in der Nacht für sich entschieden, dass er Jesus Christus gehören will. Und ab dem Moment hat dieses ehemalige Straßenkind, der hat dann seinen Weg gemacht, angefangen, anderen Straßenkindern zu helfen und im Slum Gemeinden gegründet. Also die Jesus Christ is the Way Ministries ist nicht seine erste Gemeinde. Der hat schon mit 20 seine erste Gemeinde gegründet. Jetzt ist diese Gemeinde, die er da im Moment aufbaut, das ist ein 20-köpfiges Mitarbeiterteam. Die Gemeinde selbst ist ordentlich, aber sie ist im Grunde eine erweiterte Slumhütte. Das heißt, es ist auch diese Gemeinde nur Wellblech, Holzlatten und ganz einfach. Und er hat neben dieser Gemeinde dann auch noch eine kleine Schule gegründet. Das Slumviertel ist ja unheimlich verwinkelt und eng. Das heißt, im Grunde sich ein Grundstück zusammengewürfelt aus 10 Hütten und da ein zweistöckiges Gebäude reingestellt. Aber nicht modern, sondern auch das immer wieder nur so Holz, Wellblech, kleine Treppen. Und das ist eine Schule mit weit über 100 Schülern. Macht da mit allereinfachsten Mitteln eine Primarschule. Und dann hat sein Team angefangen, Leuten Ausbildung zu geben, weil das ist das, was in dem Slumviertel wirklich fehlt. Also der Amos hat ein Motto, der sagt dir glasklar ins Gesicht, das Wichtigste, was die jungen Leute im Slum brauchen, ist Ausbildung und Bildung, weil sie sonst in ihren Drogengangs oder was auch immer, Prostitution, Diebstahl und so weiter, gerade die jungen Leute verhängen und nie wieder rauskommen, ist Ausbildung das, was sie tun wollen. Und da haben sie in ihrem Kirchengebäude eine Ausbildungsstätte gegründet, mit eigenen Mitteln, und haben angefangen, Schreiner auszubilden und Mädchen in Schneidern auszubilden. Ich werde nie vergessen, wie das läuft. Du kommst die Treppe hoch in das Gemeindehaus rein, du gehst in den Saal, und während du vorne die Kanzel siehst, so modern afrikanisch und mit dem schön gestalteten Schild oben drüber, Jesus Christ is the way, kommt von hinten die Bohrmaschine oder die Säge oder das Schweißgerät mit Vollgas. Und dann, die haben einfach in ihren Gemeindesaal eine Wand eingezogen aus Holz und Wellblech und haben dahinter eine Werkstatt aufgebaut. Und da werden heute 22 Jugendliche zum Schreiner und andere zu Schlossern ausgebildet. Es ist herrlich.
Welche berufliche Perspektive haben die jungen Leute? Weil ich kann mir vorstellen, es haftet ja bestimmt auch jemandem an. Wo kommst du her? Aus dem Slum? Aha, oder?
Also das Eigentliche ist ja, dass sie normalerweise keine Ausbildung haben. Das heißt, hast du eine echte Ausbildung zum Tischler, Schreiner, irgendwas Mechanisches oder die Mädchen in Schneidern oder Nähen? Oder in dem Moment, wo du so eine Ausbildung hast, kannst du da draußen deinen eigenen kleinen Laden aufmachen und dann bist du wer.
Gehen die jungen Leute dann aus dem Slum raus?
Teilweise ja. Und sie haben vom ersten Moment an einen Verdienst, der so ist, dass man davon eine Familie ernähren kann. Der Unterschied beginnt schon in der Ausbildung. Der Unterschied ist, die normalen Jugendlichen in diesem Slumviertel, als ich dort war, war draußen eine Beerdigung, eine Trauerfeier. Da haben so 40, 50 junge Leute Party gemacht mit lauter moderner Musik und Gewummer und viel Alkohol und Drogen. Direkt vor der Haustür der Gemeinde. Da ist irgendeiner aus ihrer Gang ist erschossen worden und sie haben seine Beerdigung gefeiert. Jetzt, wenn du das normale Leben von einem jungen Mann da siehst, der geht in so eine Drogengang, vertickt Drogen, nimmt vielleicht selbst welche. Die Mädchen, die er sich nimmt, bekommen Babys viel zu früh und so weiter und so weiter. Der Unterschied ist, diese Azubis, diese Schreinerlehrlinge, die kommen morgens um 8 zum Arbeiten. Die haben einen geregelten Tag, die haben schon in der Ausbildung ein kleines Einkommen. Und denen ihr Leben ist schon in dieser Phase völlig anders. Gleichzeitig ist es eine Gemeinde, das heißt ihr Ausbilder, der Chef, ist ein hochengagierter Christ und bringt sie bewusst auch in Andachten rein, gibt ihrem Leben auch einen christlichen Sinn, zeigt ihnen, dass es Hoffnung gibt über ihr Normales raus. Und dann kommen die mit ganz anderen Werten in Berührung, die sie sonst in ihren Familien hätten oder sonst. Plötzlich wird auch Familie was als Wert im Raum steht.
Wo sie ja nur wahrscheinlich schlechte Erfahrungen meistens mitgemacht haben.
Ja, und das geht mir, der ich selber so ähnlich aufgewachsen bin, sehr nahe. Also ich liebe dieses Projekt und ich liebe gerade, dass wir uns sehr stark um junge Männer da kümmern.
Du betonst auf der einen Seite die jungen Männer, auf der anderen Seite habt ihr aber auch einen Bereich eurer Arbeit, wo ihr euch in Kenia um Frauen kümmert, die früher in der Prostitution waren.
Wir haben ein Projekt angefangen, das heißt Raus aus dem Rotlicht. Und der Pastor Amos hat uns geholfen, weil in seinem Umfeld sind tatsächlich doch in dem Slumviertel viele Frauen, denen nichts anderes übrig bleibt, als von Prostitution zu leben. Und wir haben gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, damit begonnen, dass Prostituierte ein einfaches Essen erhalten, dass man ihnen einen Job gibt. Wir haben Mittel gesammelt extra, um Prostituierte hier aus dem Milieu rauszubringen, in eine völlig andere berufliche Umgebung, aber auch in ein völlig anderes Lebensumfeld. Und das funktioniert. Wir sehen schon erste positive Anzeichen.
Das heißt, in dem Fall holt ihr die Frauen aber aus ihren Verhältnissen raus. Das ist jetzt anders wie im ersten Projekt. Da leben Leute im Slum, kriegen dort ihre Ausbildung in der Hoffnung, dass sie aus eigener Kraft sozusagen dann rauskommen aus diesen Verhältnissen mit einer Ausbildung und dergleichen.
Also im Slum sind sie immer noch. Mhm. Also Slum ist ja, es ist ein Armenviertel. Man spricht ja einfach von prekären Vierteln.
Ja.
Aus dem Viertel kommen sie nicht sofort raus, aber aus dem Job, den sie machen, aus dem Milieu, aus dem, was sie tun müssen, um zu überleben, sind sie relativ schnell raus. Und es ist wirklich verblüffend, was für ein Selbstbewusstsein innerhalb kürzester Zeit diese Frauen entwickeln. Also wie dieses, ich habe einen anderen Job, und dass sie plötzlich ihre Familie ernährt bekommen, ihre Kinder. Viele haben Kinder. Also es gibt ihnen Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Und es ist ja diesem ganzen Projekt dann noch eine Schneiderwerkstatt und so angeschlossen. Das heißt, wir können auch hier noch einen ganzen Schritt weitergehen, als wir es bisher tun. Dieses Projekt raus aus dem Rotlicht, das machen wir auch in Südasien, das machen wir auch in Madagaskar, aber hier in Kenia ist es am stärksten gestartet.
Wie hast du diese Frauen erlebt? Du hast das ja schon so ein bisschen geschildert hier, dass sich da viel im Leben verändert hat. Ich glaube, das hat ja auch unwahrscheinlich etwas mit Würde zu tun, was diese Frauen zurückbekommen, ne?
Ich kenne nur ein Beispiel bisher. Aber diese Frau, die strahlt diese Würde wirklich aus. Und das nach wenigen Monaten. Das Projekt ist so neu, dass ich selbst diese Frauen noch nicht kennengelernt habe.
Theo, jetzt stellt sich natürlich die Frage, im Slum-Leben will eigentlich niemand. Kannst du mal so ein bisschen schildern, wie kommen die Menschen überhaupt dahin, dass sie in diese prekäre Situation hineinkommen, dass sie plötzlich im Großstadt-Slum leben?
Wenn man durch dieses Slumviertel geht und die kleinen Lädchen links und rechts sieht, den Kindern begegnet, das ist ja so ein typisch für die Länder des Südens, auch in Kenia, dass die Menschen kommen aus den extremst ländlichen Gebieten, haben keinerlei Ausbildung, keinerlei Zukunftschance eigentlich, außer irgendwelche kriminellen Dinge. Und das ist echt krass. Und uns ist es wirklich wichtig, dass diese, vor allem die jungen Leute, die Chance bekommen, sich selber einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und da gefällt mir sehr, was unser Pastor Okolo dort aufbaut. Wir haben an einer Hütte angeklopft. Da war ein älterer Mann, ein Maasai wahrscheinlich oder ein Turkaner, also in der typischen Kluft vom Land. Der war total abgehärmt, bettelarm. Jemand aus einem stolzen Volk, der völlig am Ende war. Auch irgendwelche Anzeichen von Krankheit, dann die Familiensituation, ein krankes Kind, er bittet uns zu helfen, die Frau, die ihn mehr oder weniger pflegt, und das alles in einer 5 bis 6, 7 Quadratmeter Hütte, der als Tagelöhner, obwohl er krank ist, dann noch irgendwie für andere arbeitet, für ein paar Cent am Tag. Die Bilder, die man da zu sehen kriegt in so einem Slumviertel, die prägen sich tief ein. Aber das andere Bild, die Azubis zu sehen, die Schreinerlehrlinge, die Tischlerlehrlinge, wie sie mit Stolz und Freude die Maschinen, die wir ihnen gesponsert haben, vorstellen, wie sie daran arbeiten und zu sehen, was die für einen Selbstwert entwickeln. Und wie sie, man kann sich richtig gut vorstellen, wie die auch nachher zu Familienvätern werden und tatsächlich in der Gesellschaft einen Unterschied machen. Und ich bin mir sicher, dieses Projekt, das hilft.
Und ich kann mir vorstellen, diese Erfahrung auch, ich kann mit meinem eigenen Fähigkeiten etwas erreichen. Ja. Ich kann Ziele erreichen und es ist nicht sowieso alles für die Katz, sage ich jetzt mal, was ich tue, weil ich sowieso aus meinen Verhältnissen nicht rauskomme. Ist, glaube ich, für manchen wahrscheinlich eine revolutionäre Erfahrung. Ne?
Die haben Stolz und die haben eine sichtbare Freude zu lernen. Das ist sowieso was einen, wenn man aus Deutschland kommt, in unseren Projektländern überhaupt verblüfft und ermutigt. Also vielleicht ist das Ermutigendste, wenn man irgendwo eine Schule aufbaut, zu sehen, dass die Kinder wirklich in die Schule kommen wollen.
Wenn du das so sagst, Theo, dann ziehe ich mal eine andere Frage, die ich dir eigentlich gerne später stellen wollte, mal vor. Du selbst lebst hier in Hannover, also ich sage mal im Vergleich wohlgesettelt hier in Mitteleuropa. Was haben diese Einblicke, die du über Jahre, und es sind ja eigentlich Jahrzehnte, weil du ja vorher auch schon für Missionswerke gearbeitet hast, diese Eindrücke, die du gesammelt hast, inwieweit haben die dich verändert? Wenn du heute hier in Hannover durch die Straßen gehst, ich vermute mal, dein Blick ist doch bestimmt ein anderer als noch vor Jahrzehnten, als du irgendwo hier in Deutschland so, ich sag mal, deines Weges gegangen bist, oder?
Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn man Richtung Afrika reist und dann mit dem Zug durch irgendeine Stadt auf dem Weg Richtung Flughafen die Hinterhöfe ansieht, wenn man abreist, dann sieht man Müll, dann denkt man, man ist das hässlich? Du siehst es schlecht in deinem Land. Dann lebst du 2 Wochen irgendwo in diesen anderen Verhältnissen. Du begegnest existenzieller Not. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wir gehen auch manchmal nach Madagaskar. Ein Kollege von mir wird dieses Jahr im Frühjahr wieder Hungerhilfe dort anbieten im großen Maßstab, wo wir ganze Dörfer mit Essen versorgen, weil es einfach nicht geregnet hat, da gibt es eine Dürreregion, wo die Leute wirklich massiv hungern. Und dann siehst du sowas. Dann siehst du Menschen, die dir am liebsten einen Handkuss geben würden, nur weil du ihnen eine Flasche Wasser geschenkt hast. Du erlebst Menschen, bei denen es jeden Tag ums nackte Überleben geht. Dann kommst du wieder zurück und deine kompletten Werte haben sich in diesen 2-3 Wochen verschoben und zum Guten verändert. Weil du kommst zurück. Zum einen realisierst du sofort, Mensch, schon wenn du über unser Land drüber fliegst und siehst dieses grüne, wunderschöne Landschaft, wo Flüsse durchziehen und wo, also in vielen Ecken der Welt ist das ganze Gegenteil. Und dann landest du steigst aus. Es ist zwar der Zug nicht pünktlich, aber er kommt 10 Minuten später, nicht einen halben Tag später oder gar nicht. Sondern er kommt nach 10 Minuten. Und dann bist du dankbar. Das Zweite, was dir sofort auffällt, ist selbst im Zug, wie sauber es ist. Und das Dritte, was dir auffällt, ist, wenn du aus dem Fenster in die Hinterhöfe guckst, da, wo du vorher dachtest, ist das hässlich. Mensch, kein Fenster zerbrochen. So wenig Müll. Du kriegst die komplett gegenteilige Sicht der Dinge und dein Weltbild wird wieder gerade gerückt und du realisierst, dass wir hier in einem Teil vom Paradies leben, zumindest irdisch gesehen. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Meine Frau und ich, wir waren mal eine Zeit von mehreren Wochen haben in einem Armenviertel gelebt, mitgelebt in dem Projekt. Und als wir zurückgekommen sind, unser Backofen zu Hause war kaputt. Also der konnte man die Temperatur nicht mehr richtig einstellen. Als wir zurückgekommen sind, guck mich die Elke an und sagt, du Theo, ich brauche keinen neuen Backofen. Also unsere Luxusprobleme, die minimieren sich massiv, wenn man solche Reisen macht.
Theo, ich würde gern noch mal mit dir zurückkommen auf das Kernthema unseres Interviews. Wir sprechen ja über Kenia und neben dieser spannenden Arbeit, wo du drüber erzählt hast, über die Arbeit im Kibagar-Slam, ich habe es richtig ausgesprochen. Seid ihr auch noch tätig unter einer Volksgruppe, ich hoffe auch, dass ich das richtig ausspreche, Pokot? Erzähl mal ein bisschen darüber. Ein unerreichtes kriegerisches Volk habe ich da gelesen. Das hört sich spannend, fast wie zu den Urzeiten der Missionare, die mit Buschmesser und Helm durch die Lande gezogen sind, an. Worum handelt es sich bei diesem Volk?
Ich durfte dieses Jahr im Januar eine Reise daraus machen. Und ich war echt überrascht, dass es in einem entwickelten Land wie Kenia sowas noch gibt. Die Pokot sind zwischen 800.000 und 1 Million Menschen. Da gibt es nur Schätzungen, niemand hat sie jemals gezählt. Die Pokot leben in einem Gebiet vom Baringo-See nach Nakuru und von dort an die Grenze zu Uganda und ein bisschen über die Grenze raus. In einem Gebiet, wo man normalerweise nicht reinkommt und auch nicht rein will. Weil dieses Volk tatsächlich bewaffnet ist und einen Ruf hat, der so ist, dass die Menschen normalerweise nicht in das Hinterland von den Pokot gehen.
Also da kann ich mir nicht sicher sein, ob ich selber mit heiler Haut wieder rauskomme.
Ja, genau darum geht's. Und dieser Ruf, der hat seine Ursache in den Traditionen der Pokot. Die sind als Volk so, dass ein Mann nur heiraten darf, wenn er 100 Tiere besitzt. Kamele, Esel, Rinder, Schafe, was auch immer, 100 Tiere. Und diese 100 Tiere, die haben die wenigsten. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man 100 Tiere? Da gibt es außenrum die Völker der Maasai, der Samburu, der Turkana. Und was die Pokot machen, alle diese Völker sind stolz und stark, aber die Pokot sind das Kriegerischste. Und um heiratsfähig zu werden, um diese 100 Tiere zu kriegen, sammeln die sich und dann überfallen sie die Nachbardörfer von den anderen Völkern. Und bei diesen Überfällen rauben sie die Tiere und also die haben sich über die Jahre einen echt mächtig bösen Ruf eingehandelt bei den Nachbarvölkern. Und es hat sogar zur Folge, dass die Kenianer selbst in dieses Gebiet lange nicht reingegangen sind. Was bedeutet, dass es auch missionstechnisch wirklich unerreicht geblieben ist. Die Pokot im Zentrum ihres Gebiets wissen teilweise tatsächlich nicht, was sich hinter dem Namen Jesus Christus verbirgt. Wenn man da reinfährt, ist es so, dass einem tatsächlich Bilder begegnen, mit denen man nicht rechnet. Wir fuhren mit einem großen Geländewagen da rein, in ein Gebiet ohne Straßen. Wir fuhren wirklich von der Straße weg, 70 Kilometer geradeaus in die Landschaft rein.
Ah ja, gut.
Das war das erste Mal in meinem Leben.
Da sagen so Bandscheiben Hallöchen. Ne?
Das also, war lustig.
Ja.
Und dann auch manchmal durch ein Bachbetten ausgetrocknetes, war Trockenzeit. Dann stehst du auf der anderen Seite erstmal, weil der Wagen da senkrecht hoch muss und dann irgendwo so einen Meter bevor er oben wieder ankommt, aus dem Bachbett raus, ist er stecken geblieben. Gut, dann steigst du halt mal kurz aus und alle schieben an und dann geht's wieder weiter. Also wir haben mit dem Auto Sachen gemacht, das habe ich noch nie erlebt vorher, obwohl ich schon viel rumgekommen bin. Also dass man mit so einem Range Rover tatsächlich über halb Meter hohe Findlinge kraxeln kann. Also das kannte ich vorher noch nicht. Und dass der das tatsächlich aushält, fand ich auch verblüffend. Also wir haben ein paar Dellen reingemacht auf der Reise. Und dann so nach 40, 50 Kilometern in das Land rein, in das Gebiet, Pokot-Gebiet rein. Das ist so Buschland mit knochentrocken Sand, Dornen und ein paar Büsche. Und du siehst nichts. Du siehst noch ein paar Hügel hinten dran, aber du siehst kein Haus, keine Hütte, nichts. Und irgendwann, das einzige Signal, dass überhaupt Menschen da sind, ist, weil ab und zu unter den Büschen Ziegen weiden. Das heißt, die Ziegen gehören jemand. Aber du siehst keine Hütte, du siehst sie nicht. Du kommst höchstens zufällig mal an einer kleinen Buschhütte oder Blechhütte vorbei. Und dann irgendwann da drin kommst du an so eine kleine Kirche. Die Kirche, das sind nur 6 Pfosten und ein Blechdach drauf. Und in dieser Kirche sammeln sich dann aus der Umgebung 20 bis 50 Leute. Und das war so eine Gemeindegründung von unserem Partner. Und da kommst du dann zum ersten Mal mit den Pokot selbst in Berührung. Aber auf dem Weg dahin, das war, was ich eigentlich erzählen wollte, auf dem Weg dahin haben wir tatsächlich Männer gesehen in der typischen stolzen Pokot-Tracht, auch mit dem Haarschmuck und so, die haben große Ohrringe und also bei dem Pokot schmücken sich die Männer. Das ist echt, die sind echt schön anzusehen, aber dann erlebst du 3, 4 so Männer, wie sie durch ihr Land joggen, mit Pfeil und Bogen über der Schulter und Stöcken auf der Jagd nach Antilopen. Also wie vor 500 Jahren. Also ich war echt überrascht. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn man dann ihre Hütten besuchen würde, es zumindest an manchen Ecken schon auch richtige Waffen, also die Pfeil und Bogen sind tödlich, aber moderne Waffen gibt, die, mit denen sie dann ihre Nachbarvölker überfallen. Den Pokot sind ihre Tiere wichtiger wie die eigene Familie. Also es heißt, ein Mann würde sich niemals von seinem Stier trennen. Da ist die Bereitschaft, sich von Teil der Familie zu trennen, viel höher als von den Herden. Weil die Herden sind sein Status und die Traditionen sind von dem religiösen Umfeld her Ahnenkult und Animismus und eine Kultur, die von Angst geprägt ist.
Wie kann sowas aufgebrochen werden?
Das ist sehr schwer. Und die Pokot sind tatsächlich auch ein Volk, das sich wehrt. Das manchmal Dinge mit einem macht, die nicht ganz normal sind. Unsere kenianische Partnerkirche hat es dadurch aufgebrochen, durch die Opfer- und Leidensbereitschaft ihrer Pastoren. Da gibt's kenianische Pastoren, also eigentlich Missionare, weil sie kommen aus einem anderen Volk, in das Volk der Pokot, um den Menschen von Jesus weiterzusagen. Einer davon war der Pastor Joseph. Der Pastor Joseph lebt am Baringo-See und der lebte von Fischfang. Der ist da hingezogen an den See, am Rand vom Pokot-Gebiet, hingezogen auch für die Menschen, weil er wollte, dass da Menschen Jesus kennenlernen. Und dann hat er da vom Fischfang gelebt, hat aber nicht nur für sich gefischt, sondern auch für die, um zu verkaufen. Und dann hat er Fische gefangen und ist hoch hinter den See ins Bergland, in die Täler reingewandert und hat in den Siedlungen der Pokot angefangen, Fische zu verkaufen. Und da kam er in Situationen rein, wo die Menschen auch gehungert haben. Richtig gehungert haben. Also das Pokot-Gebiet ist bettelarm, auch heute. Dann hatte der Pastor Joseph den Kindern Fische verschenkt. Und hat sich so den Namen Fischpastor eingehandelt bei dem Pokot. Und durch diesen Mann und durch seine Freigebigkeit und durch das, dass er ein Evangelium mit ganz einfacher Nothilfe verknüpft hat, hat er die ersten 3 Gemeinden unseres Partnerwerks dort gegründet. Und so entstehen im Moment rund um das Pokot-Gebiet herum von verschiedenen Missionen erste Anfänge der Mission. Ich finde es hochfaszinierend, weil es sowas tatsächlich nicht mehr oft gibt, dass man tatsächlich noch ein Volk erlebt, das gerade erst angefangen wird, mit dem Evangelium erreicht zu werden.
Es ist auch eine Arbeit, die teilweise auch echte Opfer abverlangt von denen, die dort missionarisch tätig sind.
Als unser Partner dort rein ist, die ersten Gemeinden entstanden sind, also die haben das ja vollständig eigenständig gemacht. Das heißt, es ist ein kenianisches Werk, kenianische Missionare, die sich auf den Weg gemacht haben und ganzheitlich, so wie wir es als Intermission auch lieben, den Menschen Nothilfe und Evangelium gebracht haben, auf einfachstem Niveau. Das heißt, das sind dann Pastoren dieser kleinen Kirche reingezogen zu dem Pokot, 70, 80 Kilometer in das Gebiet rein. Das heißt, sie haben sich vollständig in die Hand dieses Volks gegeben und haben angefangen, den Menschen von Jesus weiter zu erzählen und Gemeinde zu bauen. Sie haben an einem Ort eine Schule gegründet. In diese Grundschule gehen heute 140 Kinder. Das Spannende ist, was ist diesen ersten Pastoren passiert, die da rein sind? Also der eine, dem haben sie das Haus abgefackelt. Der hat sich also eine Hütte gebaut und wollte da leben. Und sie haben ihm die Hütte angezündet und wollten ihn vertreiben. Er ist geblieben. Der zweite Pastor, so 20, 30 Kilometer weiter, der hat seine Gemeinde erfolgreich gebaut und es sind 20, 30 Menschen schon zum Gottesdienst gekommen. Dann kamen Pokot-Krieger, haben seine Familie entführt und haben die Tochter einer weiblichen Genitalverstümmelung unterzogen, haben die Tochter beschnitten. Das Brutalste, was dir als Familie passieren kann. Der Pastor hat vergeben und ist geblieben. Und genau dadurch ist seine Gemeinde nachher gewachsen. Und das ist eine der größten Gemeinden, die sie dort heute haben, mit fast 100 Leuten. Der dritte, ein amerikanischer Missionar, ein Senior, der auf eigene Faust als Missionar dort arbeitet, in dem Projekt unserer Partnerkirche, hat eines Tages die Situation erlebt, dass 40 Pokot-Krieger vor seiner Haustür standen und ihm klar gesagt haben, wenn du jetzt nicht gehst, bist du tot. Also dieses Volk ist wirklich hartnäckig. Und ich bringe das, was sie da erzählen, aber auf der anderen Seite innerlich nicht in Einklang mit den heute 11 kleinen Gemeinden mit 20 bis 100 Christen und der Freundlichkeit, die mir bei den Pokot-Christen begegnet. Das sind unglaublich liebenswürdige Menschen, viele, sehr, sehr, sehr viele Frauen, die zum Glauben gekommen sind und die auch selbst sehr engagiert ihren Glauben leben und auch selber Menschen helfen. Also ein Beispiel, an dem Ort, wo wir die Schule mit unterstützen, da sind die Frauen der Gemeinde von alleine auf die Idee gekommen, dass sie die 9-jährigen Mädchen nicht mehr verheiraten, sondern sie nehmen sie auf, die Mädchen anderer Familien auf, in ihren christlichen Familien, damit sie mit 9 Jahren nicht der Kinderhochzeit unterzogen werden. Und sie nehmen sie auf, um sie vor Genitalverstümmelung zu schützen. Und sie haben auf diese Weise auch schon hunderte Mädchen ihres Volks davor bewahrt, dass ihnen das passiert. Das ist eines der Wunder, was ich damit erlebe. Und unsere Partnerkirche, LifePoint Nakuru, die haben selber nur 20 Gemeinden, quer durch Kenia. Dieser Partnerverband mit 20 Gemeinden hat alleine im Volk der Pokot schon 11 neue Gemeinden gegründet. Und es ist wunderschön, das mitzuerleben. Die Opferbereitschaft dieser Kenianer. Das sind 6 Lehrer, die an dieser ultra einfachen Grundschule mitten in nirgendwo 140 Kinder unterrichten. Und sie tun das mit einer Freude, die man ihnen ansieht. Wenn du da im Unterricht mit drin bist, die strahlen übers ganze Gesicht. Und dann siehst du die Kinder, wie gern sie da sind. Die Pokot, die tatsächlich auch erkennen, was diese Schule ihnen bringt und die drum bitten, dass man auch im Nachbargebiet eine aufmacht. Die Lehrer, die quasi nichts verdienen und trotzdem da mitten im Busch, wo es nichts gibt, leben und sich mit Freude einbringen. Und das ist, was wir auch mit Freude unterstützen.
Theo, ich merke, wie ich geradezu an deinen Lippen klebe und ich möchte dir am liebsten noch länger zuhören. Doch möchte ich zu der Frage kommen, bei dieser Arbeit, die ihr tut und die so unendlich wichtig ist. Wie kann man euch am besten unterstützen? Ich denke mal, Unterstützung könnt ihr als Intermission sicherlich in verschiedener Art und Weise gebrauchen.
Ich danke dir für die Frage. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Also wir kümmern uns ja sehr stark um einzelne Kinder und Jugendliche. Das heißt, es gibt bei uns in jedem Fall die Möglichkeit, über eine persönliche Patenschaft oder eine Ausbildungspatenschaft Menschen zu unterstützen. Dann gibt es aber auch eine ganze Reihe von Projekten, die wir haben, wo es aus technischen Gründen nicht möglich ist, eine Patenschaft aufzubauen. Beispielsweise Ausbildungsprojekte, wo die Ausbildung nur 1 Jahr geht. Und wenn für 1 Jahr kannst du keine Patenschaft vergeben. Das heißt, was wir dringendst bräuchten, ist neben den Patenschaften Menschen, die uns für ein Land, beispielsweise Kenia, Ausbildung, Finanzen geben und uns vertrauen, dass es die Menschen hinten dran gibt, die 20 Azubis, die wirklich auch die dann damit ihre Ausbildung bekommen. Aber auch da ist es wichtig, dass wir die Gaben treu bekommen über Jahre, weil du oft weil du solche Projekte, wenn du sie anfängst, manchmal Jahrzehnte hältst. Und du willst ja auch für den Partner im anderen Land ein treuer Partner sein. Also was wir suchen, sind auch Projektpatenschaften, also Menschen, die sich für ein bestimmtes Projekt mit einbringen. Man kann aber auch ganz praktisch manchmal vor Ort mithelfen. Es gibt durchaus Möglichkeiten, wo man vor Ort mit rein kann. Ich habe mich so gefreut auf meiner Gambia-Reise. Da habe ich in dem Projekt House of Skills einen jungen Mann getroffen, Ingenieur, der sich überlegt, ob er irgendwann mal in Afrika arbeiten will. Und der da aber einfach mal ein Viertel oder ein halbes Jahr mitarbeitet. Für die Hebammenschule dort suchen wir lebensnotwendig eine Hebamme, die sich mit einbringt. Da würde sich auch unser Partner Coworkers sehr freuen, wenn da die richtige Bewerbung käme. Also durchaus auch Menschen, die ihren Beruf, ihr Leben mit reinbringen. Und die wichtigste Ebene, das ist mir auf der letzten Reise wieder wichtig geworden, ist Gebet. Wir kommen ohne Gebet nicht ans Ziel. Und das ist manchmal ganz krass wörtlich. Also ich hatte ja einen Sturz bei der letzten Reise und ich wusste nicht sicher, ob ich weiterreisen kann. Und 2-3 Tage hatte ich Höllenschmerzen. Und dann habe ich 3 Freunden in der Heimat geschrieben, bei denen ich ganz sicher wusste, die beten. Die 3 Freunde haben gebetet, ab dem Moment war ich schmerzfrei. Das ist, was Gebet macht. Und da also auch ein herzliches Danke für jeden, der sich auf unserer Website unseren Gebetsnewsletter bestellt. Das ist, was wir am dringendsten brauchen.
Ja, Theo, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Eindrücke, auch dass du, ich sag mal, dein Herz hier ans Mikrofon getragen hast. Und ich kann Sie nur einladen, sich ausführlicher gerne über die Arbeit der IMTA-Mission zu informieren. Gehen Sie einfach bei uns auf die Webseite erfplus.de. Dort haben wir alles noch einmal verlinkt. Dort finden Sie auch entsprechende Informationen und Kontaktangebote. Theo, weiterhin Gottes Segen für euch als Team, für eure Arbeit der Intermission. Und ich muss sagen, ich bedauere es eigentlich sehr, dass unser dreiteiliger Podcast hier an dieser Stelle schon zu Ende ist. Aber ich habe den Verdacht, dass wir uns nicht zum letzten Mal miteinander gesprochen haben. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir, Oliver.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.